Willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Wege aus der Depression. Mein Name ist Peter Appel. Unser heutiger Gast ist Professor Mazda Adli, ein renommierter Experte für unser Thema Depressionen. Geboren 1969 in Köln und heute Chefarzt der Fliedner Klinik in Berlin. Darüber hinaus leitet er den Forschungsbereich Affektive Störungen an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Charité in Berlin. Studiert hat Professor Adli in Bonn, Wien und Paris. Für seine hervorragende Forschungsarbeit an der Charité wurde ihm eine außerplanmäßige Professur verliehen. Sein bekanntestes Buch ist Stress in the City, in dem er sich mit der Frage beschäftigt, ob das Stadtleben einen negativen Einfluss auf unsere Psyche hat. Das Interview mit Professor Adli führte wie immer Peter Ziegler.
Herr Professor Adli, wie ist der geraffte Tagesablauf eines Chefarztes der Fliedner Klinik? Wie gestaltet sich der?
Also zum Glück vielseitig. Ich habe viel klinische Arbeit. Ich sehe Patientinnen und Patienten, mache Visiten, kümmere mich natürlich um die Mitarbeiterinnen, die ich habe und die hier fantastische Arbeit machen. Und ich habe dann noch meine Forschung, die mich beflügelt und motiviert. Und beides zusammen, also die Versorgung von Patientinnen und Patienten und die Beschäftigung mit der Wissenschaft, ist für mich eine sehr vielseitige und spannende Tätigkeit.
Kann man sagen, das ist Ihr Traumberuf, den Sie ausfüllen und den Sie schon lange angestrebt haben?
Ja, also Traumberuf ist ja immer ein sehr schwer zu fassender Begriff. Ich kann aber sagen, dass ich schon von sehr früh an Psychiater und Psychotherapeut werden wollte. Der Wunsch ist eigentlich schon in der Schule entstanden, als ich so die ersten Kapitel Sigmund Freud gelesen habe fürs Abitur. Da habe ich schon gedacht, ach, das ist richtig spannend, das ganze Thema Unbewusstes, das, was sich so richtig unter der Oberfläche abspielt, ohne dass man das nach außen hin sieht. Das ist richtig spannend, da gibt es viel zu ergründen. Und dann habe ich später meine Doktorarbeit in der Neurologie gemacht, war schon ganz nah am Gehirn dran und bin jetzt Psychiater.
Heute sind Sie einer der herausragenden Experten für Depressionen in Deutschland. Ich wollte Sie fragen, was ist der Unterschied zwischen einer Traurigkeit und einer Depression?
Also Traurigkeit ist etwas, was wir im Alltag, Traurigkeit ist eine Grundemotion von uns Menschen, und wir sind zum Glück auch in der Lage dazu, über Dinge, über Situationen traurig zu werden und damit eben auch gefühlsmäßig auch zu reagieren. Traurigkeit ist, wenn man so will, ein natürliches, ein gesundes Gefühl. Depression ist eine Krankheit. Depression ist auch mit Traurigkeit nicht zu verwechseln. Wer unter einer Depression leidet, leidet häufig darunter, auch sowas wie Trauer oder Traurigkeit gar nicht erst empfinden zu können, sondern dann sind die Gefühle weg, man fühlt sich gefühllos, innerlich leer, und gerade das wird von vielen Betroffenen als besonders quälend beschrieben.
Nun haben sich in der letzten Zeit Künstler wie Nora Tschirner oder auch Kurt Krömer sich offen dazu bekannt, depressiv zu sein oder gewesen zu sein. Wie bewerten Sie solche Bekenntnisse?
Also in meinen Augen ist das ausgesprochen wertvoll, ausgesprochen wichtig, dass sich Menschen, dass sich auch Prominente zu Depressionen bekennen. Wer damit eine Erfahrung hat, soll diese teilen. Warum? Weil es andere Menschen ermutigt, selbst ins Gespräch zu kommen darüber, wenn sie unter einer Depression leiden. Wir haben bei der Depression nach wie vor das große Problem, dass das Thema unter einer schweren Tabudecke liegt. Vielen Menschen fällt es unglaublich schwer, Hilfe zu suchen, überhaupt sich zu öffnen. einem Arzt oder einer Ärztin gegenüber, Angehörigen gegenüber, Freunden gegenüber. Und wenn man sieht, dass andere Menschen die Worte finden dafür, um über eine Depression zu sprechen, wenn man vor allen Dingen sieht, dass andere Menschen die Erfahrung machen, dass es richtig ist, sich Hilfe zu organisieren, dass Depression eine behandelbare Erkrankung ist, dass Hilfe wirksam ist, dann ist das ein ganz wichtiges Signal. Und ich würde mir wünschen, dass wir noch viel, viel mehr öffentliche Gespräche über Depression hätten. Und deswegen finde ich das bemerkenswert, bewundernswert, wenn Menschen, die im öffentlichen Rampenlicht stehen, auch über ihre Erfahrungen mit Depressionen reden.
Würden Sie unterstreichen, dass die Stigmatisierung von Depressionen häufig auch mit Unwissenheit zusammenhängt? Geringe Aufklärung über Depressionen?
Ja, also die Erfahrung zeigt, dass je mehr Aufklärung geschieht, desto leichter ein Stigma sich verändern oder beseitigen lässt. Stigma kommt schon von Unwissenheit. Und wenn man weiß, dass bei der Depression um eine Erkrankung handelt, dass es sich um eine Erkrankung handelt, die sich eben im Bereich des Gehirns, der Nervenzellen abspielt, dass es dort Veränderungen gibt, die diese Symptome wie Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit und andere mehr auslösen, dann ist es viel leichter, sich ein klares und auch vorurteilsfreies Bild von Depression zu machen, als wenn man der Fehlannahme anhängt, dass Depression irgendwie eine psychologische Schwäche sei, dass das irgendwie die Menschen, die Betroffenen selbst ausgelöst haben, dass sie daran irgendwie Schuld tragen. Das sind ja die folgenschweren Fehlannahmen, die es über die Depression gibt. Dann ist das eben aber auch eine Erklärung, warum Aufklärung ein ganz wichtiges Antidot gegen Stigma ist.
Sie tragen dazu bei, zu dieser Aufklärung, nicht zuletzt durch Ihre zahlreichen Medienauftritte. Angesichts der Volkskrankheit Depression gibt es in Deutschland einen eklatanten Mangel an Therapieplätzen. Wie könnte hier Ihrer Einschätzung nach Abhilfe geschaffen werden?
Ja, das ist in der Tat eines der großen Probleme, die wir haben. Es gibt ein Flaschenhalsphänomen, insbesondere was verfügbare Facharzttermine angeht, was verfügbare Psychotherapieplätze angeht, das Angebot dem Bedarf leider bei weitem nicht hinterher. Gerade jetzt während der Pandemie haben wir es mit exzessiv wachsenden Wartezeiten auf freie Psychotherapieplätze zu tun. Das ist ein Problem, was natürlich auch auf politischen Rahmenbedingungen gewachsen ist, und die Lösung kann daher nur auch eine politische Lösung sein.
Welche sind denn die Vorteile, wenn ich Patient oder Patientin hier in der Friedner Klinik bin, verglichen etwa mit einem stationären Aufenthalt?
Die Friedner Klinik ist eine Tagesklinik. Das heißt, man kommt morgens hierher und geht am Abend oder am Nachmittag wieder nach Hause, und hat es den Vorteil, dass das, was man jeden Tag hier therapeutisch erarbeitet, zu Hause im eigenen Milieu erprobt werden kann. Das heißt, dass die Fragen, die Probleme, die zum Beispiel im eigenen Umfeld entstehen, aber auch direkt die Therapie auf kürzestem Weg erreichen, weil man sie morgens gleich hier mit in die Klinik tragen kann. Und das sorgt für einen besonders nachhaltigen, gerade psychotherapeutischen Effekt, weil man im eigenen Umfeld verbleibt und trotzdem aber Patient oder Patientin der Klinik ist und es einen ganz engen Austausch gibt zwischen eigenem Umfeld, eigenem Milieu und klinischem Fortschritt. Und für uns ist es daher auch wichtig, dass Angehörige, dass Familie, auch Freunde eng in die Therapie mit einbezogen werden, auch Termine hier gemeinsam mit den Betroffenen wahrnehmen und so der Austausch zwischen eigenem Umfeld und Klinik, Behandlungsumfeld sehr eng und intensiv ist.
Nun gibt es diesen etwas bösartigen Begriff des Drehtüreffektes bei der Behandlung von Patientinnen und Patienten. Was würden Sie dem entgegenhalten?
Ja, in der Tat gibt es diesen Ausdruck Drehtüreffekt oder Drehtürpsychiatrie, wenn man es böswillig ausdrücken will. Und tatsächlich gibt es das natürlich, die Beobachtung, dass Menschen, die aus der Klinik entlassen worden sind, bald darauf wieder aufgenommen werden müssen, weil es zu einer Verschlechterung gekommen ist. Und deswegen halte ich es für ausgesprochen wichtig, dass das Ziel jedweder Behandlung, und gerade bei Depressionen ist es wichtig, eine weitgehende Genesung ist. Das heißt, depressive Symptome so gut und so gründlich wie es geht behandeln, und wir Psychiaterinnen und Psychiater und Psychotherapeutinnen dürfen eben auch nicht nachlassen, solange noch Symptome da sind. Da muss die Akutbemühung weitergehen, und deswegen verfolge ich persönlich auch eine Strategie, Depressionen so gründlich wie es geht zu behandeln, damit das Rückfallrisiko gering gehalten wird nach Entlassung.
Bei der Entwicklung von Antidepressiva hat man in den letzten Jahrzehnten nach meinem Eindruck keine nennenswerten Fortschritte gemacht. Was würden Sie dazu sagen?
Ja, Antidepressiva gibt es jetzt seit ungefähr 70 Jahren. Und in der Tat ist das Prinzip, nachdem Antidepressiva funktionieren, eigentlich immer gleich geblieben. Es ist es hat sich in all den Jahren eigentlich kein ganz so neuer Ansatz entwickelt. Weitgehend geht es um immer dieselben Neurotransmitter, die Antidepressiva haben sich in ihrer Verträglichkeit zwar deutlich verbessert über die Jahrzehnte, was wiederum ihren Einsatz erleichtert, auch die Einnahme sehr viel angenehmer macht, als es das vielleicht noch in den 80er Jahren war. Aber einen richtigen Innovationssprung hat es bislang nicht gegeben. Wir haben jetzt in der allerjüngsten Zeit sehen wir das Aufkommen von Antidepressiva, die sich ein wenig anders verhalten neurobiologisch als die klassischen Antidepressiva. Es gibt zunehmend Substanzen, die etwas schnellere Wirksamkeit versprechen. Aber nach wie vor haben wir das Problem, dass die Wirkstärke von Antidepressiva moderat ist und nicht jedes Medikament bei jedem wirkt, und dass wir am Anfang häufig ein Try-and-Error-Prinzip haben, bis die richtige Substanz gefunden wurde.
Würden Sie unterstreichen, Herr Professor Adli, dass Antidepressiva eher die Symptome als die Ursachen einer Depression bekämpfen?
Das lässt sich so leicht nicht sagen, denn die Ursachen der Depression sind ja letztlich auch irgendwo ganz tief in der Neurobiologie des Gehirns. Und Antidepressiva wirken schon so auf das System Gehirn ein, dass die Wurzeln, wo wir die Entstehung der Depression vermuten, sich wieder erholen können. Da geht es zum Beispiel um die Erholung der Neuroplastizität des Gehirns, dass die Neuronen wieder in der Lage sind, sich selbst zu erneuern, sich selbst sozusagen ihre Strukturen auszubilden. Und das verbessern Antidepressiva über verschiedene Zwischenstufen durchaus. Daher wäre es zu kurz gegriffen, wenn man sagt, das ist nur Symptombehandlung. Es ist wohl auch eine Ursachenbehandlung. Nichtsdestotrotz, ich glaube, wenn wir über Ursachen sprechen, verstehen wir so landläufig wahrscheinlich eher die psychologischen Ursachen darunter. Und die sind natürlich Gegenstand der Psychotherapie. Und deswegen gehört eine Psychotherapie eigentlich immer zu einer guten Depressionsbehandlung.
Das ist dann sozusagen der Goldstandard, die Kombination aus
genau.
Medikamenten und
Psychotherapie. Genau, denn wenn Sie über Ursachen sprechen, gibt es natürlich auch die psychologischen Ursachen. Die Depression ist eine typische Stressfolgekrankheit. Das heißt, bestimmte psychologische Stressoren, wie wir das nennen, wirken auf den Menschen ein, und wenn sie die Kapazitäten, diesen Stress auszuhalten, dem standzuhalten, überschreiten, dann kann eine Depression die Folge sein. Und an diesen psychologischen Auslösern arbeiten wir psychotherapeutisch.
Nun ist in der letzten Zeit ein Medikament, was lange von Tierärzten als Narkosemittel eingesetzt worden ist, auf den Markt gekommen, Ketamin. Ist das für Sie ein Wundermittel gegen Depressionen?
Ja, ich habe vorhin schon das Ketamin angedeutet. Es ist eines dieser schnell wirksamen Antidepressiva. Also das Ketamin ist eine interessante Substanz, dennoch kein Wundermittel. Ketamin gibt es schon sehr lange. Es ist, wie Sie sagen, ein Narkosemittel aus der Veterinärmedizin, ist aber auch ein Narkosemittel, was so in Fronteinsätzen verwendet wurde, weil es für eine dissoziative Anästhesie sorgt. Das heißt, der Patient, die Patientin schläft, aber die Schutzreflexe sind erhalten. Deswegen ist der Einsatz außerhalb des Krankenhauses so komfortabel. Also in dieser Form und selbst als Clubdroge kennt man Ketamin schon lange. In der Behandlung der Depression sieht man unter Ketamin interessante Effekte, nämlich ein schnelles Ansprechen innerhalb der ersten 24 Stunden, eine Wirkung, die sich dann auch eine Weile hält. Allerdings sieht man diesen Effekt auch nicht bei jedem. Und deswegen ist es zwar eine interessante Substanz, aber eben auch hier leider wieder kein Wundermittel.
Große Städte bringen mehr Stress als ein beschauliches Landleben mit sich. Was bedeutet das für die Verbreitung von Depressionen? Sie haben ja ein ganzes Buch über Stress in der Stadt geschrieben.
Genau, das heißt Stress and the City, das Buch, ist 2017 erschienen. Und ich habe mir als Psychiater darüber Gedanken gemacht, warum eigentlich Menschen, die in Großstädten leben, ein größeres Risiko für bestimmte psychische Krankheiten haben. Dazu gehört die Depression. Wer in der Stadt wohnt, hat ein etwa anderthalbfach erhöhtes Depressionsrisiko. Aber auch die Schizophrenie ist bei Stadtbewohnerinnen häufiger. Auch Angsterkrankungen sind häufiger in der Stadt. Dabei ist die psychiatrisch-psychotherapeutische Versorgung in der Stadt so deutlich besser als auf dem Land. Eigentlich ist es ja daher kontraintuitiv, habe ich gedacht, dass Menschen in der Stadt aber dann doch häufiger krank werden oder irgendwie häufiger depressive Symptome an den Tag legen. Wenn man dann auf die Ursachensuche geht, merkt man, dass das was mit Stress zu tun hat. Und zwar mit chronischem Stress, der in der Stadt häufiger auftreten kann. Darunter ist vor allen Dingen soziale Dichte im Sinne von Enge zu verstehen, aber auch soziale Isolation, wie zum Beispiel bei Einsamkeit, es der Fall ist. Und das sind diese sozialen Stressoren, Dichte und Isolationsstress kommen in der Stadt häufiger vor und erklären wahrscheinlich die Häufung dieser Krankheiten. Aber ganz, wie das ganz genau zusammenhängt, das versuchen wir gerade zu erforschen in einem bürgerwissenschaftlichen Projekt zusammen mit dem Futurium. Ein Projekt, das heißt die emotionale Stadt. Und damit versuchen wir, so etwas wie eine Emotionsstadtkarte zu generieren, um aber da auch zu verstehen, wo Stadtstress entsteht, der gesundheitsrelevant ist und wie dieser Stadtstress am Ende unter die Haut kommt.
Ein Projekt, für das Sie Drittmittel eingeworben haben, soweit ich weiß.
Genau, von der Berlin University Alliance, der BUA, aus dem Exzellenznetzwerk des Bundes und der Länder. Und da sind wir sehr froh drüber. Das ist gelungen mit einem ganz interessanten Konsortium aus von Forschenden aus ganz unterschiedlichen Disziplinen, nicht nur aus der Medizin, aus der ich komme, sondern auch aus der Psychologie, aus der Geografie, aus der Stadtplanung, Architektur, aus der Philosophie und anderen stadtforschenden Disziplinen. Wir alle sind im Schulterschluss zusammen unterwegs, um den Einfluss von Stadtleben, von vor allen Dingen auch urbaner Dichte auf unsere Psyche besser zu verstehen.
Wir leben ja in einer Zeit der großen Ängste, Stichworte Ukraine-Krieg und auch Corona. Was raten Sie Menschen, wie sollten die mit ihren Ängsten derzeit umgehen?
In der Tat erleben wir durch die Pandemie einen Dauerstress, der viele, viele Menschen betrifft. Wir haben auch hier in der Klinik gemerkt, dass die Zahl der Anfragen, der Hilfesuchenden über die Pandemie zugenommen hat. Man merkt, dass die Menschen, wenn man so will, am Anschlag sind, dass die Reserven aufgebraucht sind, nicht nur die wirtschaftlichen, sondern auch die emotionalen Reserven. Und dass die Pandemie am Ende nicht nur eine infektiologische, sondern auch eine psychologische Krise ist. Jetzt kommt noch der Krieg dazu. Das trifft auch auf eine Bevölkerung, die emotional erschöpft ist und wenig Reserven hat. Und Krieg ist sowieso was Fürchterliches und etwas, was uns allen sehr, sehr nahe geht. Aber gerade in dieser Situation, in der die unsere Ausgangsposition ist, nach 2 Jahren Pandemie, merke ich bei vielen, ist die Fähigkeit, sich selbst zu beruhigen, sich irgendwie im Alltag auch Hoffnung und Zuversicht zu verschaffen, bei vielen Menschen vermindert.
Ich wollte Ihnen noch eine These Ihres Kölner Kollegen Manfred Lütz nennen, der sagt, die Psychiatrie behandelt die Falschen, die eigentlich Kranken sitzen in den Führungsetagen der Wirtschaft oder in den Positionen der Spitzenpolitik. Teilen Sie diese Ansicht?
Ach, weiß ich nicht. Das wäre jetzt so zu
plakativ, oder?
Einfach. Und die Psychiatrie behandelt all diejenigen, die um Hilfe suchen und danach fragen und sich nicht wohlfühlen und Hilfebedarf haben. Also da will ich jetzt auch nicht so polarisiert diese Diskussion führen, dass die einen die Kranken und die anderen die Gesunden sind. Also wir Psychiater und Psychotherapeuten tun eigentlich die beste Arbeit dann, wenn wir dafür sorgen, dass Menschen auch erst gar nicht krank werden, sondern dass wir gute Präventionsarbeit machen zum Beispiel. Und gute Präventionsarbeit heißt für mich gute Aufklärung. Dazu verhilft auch der Podcast hier. Präventionsarbeit bedeutet aber auch, die Menschen und darüber aufzuklären, wie sie ihre psychische Gesundheit schützen können, wie man zum Beispiel mit Stress im Alltag umgeht, wie man mit verschiedenen Belastungen umgeht, wo man Hilfe sucht, wenn man Hilfe braucht, wie man über Emotionen spricht und sich nicht schämt. All das wären wichtige Aspekte der Präventionsarbeit, und wenn uns das gelingt, und da sind natürlich auch vor allen Dingen die Nichterkrankten diejenigen, die wir erreichen wollen, werden wir richtig gut.
Zum Schluss, Sie haben einen ganz besonderen Chor gegründet. Könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern darin Einblick geben?
Das sind die Singing Shrinks, die singenden Psychiater, sind aber nicht nur Psychiater, sondern auch Psychologinnen, Neurologinnen sind dabei. Also alles Menschen, die nah am Gehirn tätig sind, sind in diesem Chor, und das ist der einzige dieser Art weltweit. Und den habe ich vor 22 Jahren gegründet. Und bis heute, muss ich sagen, ist das Singen in diesem Chor für mich eine der ganz wichtigen Mittel, um auch selbst mich zu erholen, um mich selbst psychisch gesund und ausgeglichen zu halten. Und ich kann jedem nur empfehlen, zu singen, wenn es einem vielleicht mal nicht gut geht. Denn Singen befreit nicht nur die Emotionen, sondern tut uns auch körperlich gut. Es lässt uns tiefer atmen. Es sorgt dann auch für positive Emotionen. Und vor allen Dingen das gemeinsame Singen, die Ensemble-Erfahrung, ist etwas, was soziale Kohäsion, Zusammenhalt schafft. Das ist etwas, was uns psychisch als soziale Wesen enorm gut tut.
Also, kann das auch karrierefördernd sein, zusammen mit dem Chef zu singen in einem Chor? Früher waren ja diese Männerbünde der Männerchöre auch dafür da, um Netzwerke zu schmieden.
Ach, wissen Sie, in diesem Chor singt jetzt ja keiner mit seinem Chef, sondern wir sind alle ja zusammen Kollegen. Es sind ja auch nicht, ganz gemischt Menschen, die aus Kliniken, Niedergelassene aus ihren Praxen. Also es ist wirklich ein berlinweites Netzwerk, was da zusammenkommt. Und aber natürlich helfen wir uns auch gegenseitig, auch in beruflichen Fragen, und sind ein Ensemble, die zusammen manchmal auch arbeiten, aber eben auch gute Musik machen.
Ist mir noch eine Frage eingefallen, wenn Sie gestatten. Wie sind denn die Berufsaussichten für junge Psychotherapeutinnen, Psychotherapeuten und Psychiater in Deutschland?
Gut, also ich muss sagen, wir sind ja in der gesamten Medizin, gehen wir in Deutschland einem ausgeprägten Ärztemangel entgegen. Pflegemangel haben wir schon, Ärztemangel ist das nächste große Problem, was am Horizont gerade deutlich wächst, und deswegen haben wir alle in der Medizin dieses Problem, und die Psychiatrie, Psychotherapie ist ein Fach, für das man auch werben muss. Es ist ein schönes Fach, es ist aber auch eins, was sich nicht jeder Medizinstudierende gleich vorstellen kann, aber ich kann sagen, es ist ein enorm belohnendes Fach, weil wir es mit sehr dankbaren Patientinnen und Patienten zu tun haben, weil es ein Fach ist, wo man Menschen wirklich helfen kann, wo Menschen gesund werden, und wir können dabei zusehen, und es gibt wirklich nichts Schöneres, als einen Genesungsweg zu begleiten, und die Psychiatrie, Psychotherapie ist also ein richtiges therapeutisches Fach, und das macht Freude zu sehen. Das ist etwas, was mir die Arbeit als Psychiater eben auch enorm interessant, attraktiv und belohnend macht.
Ganz herzlichen Dank für die Zeit und alles Gute.
Dankeschön.
Soweit das Gespräch mit Professor Adli. Sein nächstes Buch wird sich mit dem Thema Therapieresistenz bei Depressionen und bipolaren Störungen beschäftigen. Hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Ihre Meinung zu diesem Interview und generell zu unserem Podcast interessiert uns sehr. Auf unserer Homepage pziegler.podcaster.de haben Sie die Gelegenheit, Kommentare, Fragen und Wünsche zu hinterlassen. Über Ihr Feedback würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank dafür. Das war es für heute. Für die Technik sorgte wie immer Leon Waterkamp. Freuen Sie sich mit uns auf die nächste Folge, denn unser nächster Gast heißt Boris Stolle und ist Lehrer für Achtsamkeit. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Tschüss, sagt Peter Appel.